Es fängt immer bei mir an, aber es geht auch weiter in meinem Umfeld. Und wenn ich die Augen dafür aufmache, dann wird es mich nicht mehr zufrieden stimmen. Die Unruhe des Heiligen Geistes, die brauchen wir jetzt in dieser entschleunigten Zeit. Lasst uns mal die Geschichte von Gideon unter die Lupe nehmen. Also wie so oft und eigentlich im Dauerzustand befand sich das Volk Israel auf geistlichen Abwegen und diente irgendwelchen Götzen, deren Standbildern und hatte die Gesetze Gottes total außer Acht gelassen, sogar vergessen. Und niemand empörte sich mehr über Missstände, sondern ja, man verkroch sich. Und ich würde gern mit euch aus Richter Kapitel 6 lesen. Und wenn ihr eine Bibel da habt, dann am besten jeder holt seine Bibel. Weil ich habe es nicht, ich kann euch das jetzt hier nicht auf den Bildschirm machen. Aber ihr habt ja alle Bibeln. Von daher schlagt mal auf, Richter 6. Ich fange ganz vorne an und ich lese mal aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Die Israeliten taten, was der Herr verabscheute. Da ließ er die Midianiter 7 Jahre lang über sie herrschen. Die Israeliten wurden von ihnen so schwer unterdrückt, dass sie sich in Felsklüften, in Höhlen und auf den Bergen verstecken mussten. Immer wenn sie ihre Felder in der Ebene bestellt hatten, kamen die Midianiter, die Amalekiter und die Beduinenstämme aus dem Osten, machten sich im Land breit und vernichteten die ganze Ernte bis nach Gaza am Mittelmeer. Sie ließen nichts übrig, wovon das Volk Israel sich ernähren konnte, und raubten auch alle Schafe, Ziegen, Rinder und Esel. Mit ihren Herden und Zelten fielen sie wie ein Heuschreckenschwarm über Israel her. Niemand konnte sie und ihre Kamele zählen. So drangen sie immer wieder ins Land ein und verwüsteten es. Die Israeliten gerieten dadurch tief ins Elend. Als sie zum Herrn um Hilfe schrien, sandte er einen Propheten zu ihnen, der verkündete: So spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit und hierher gebracht. Aus der Gewalt der Ägypter und aller anderen Unterdrücker habe ich euch gerettet. Ich vertrieb sie und gab euch ihr Land. Damals sagte ich zu euch: Ich bin der Herr, euer Gott. Verehrt nicht die Götter der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt nicht auf mich gehört. Das war das Erste, was Gott tat, als sie schrien: Hilfe. Er hat ihnen erstmal den Propheten gesandt, hat ihnen erstmal die Chance gegeben, zu sehen, was schiefgelaufen ist. Er hat nicht sofort einen Retter geschickt, weil der Prophet war nicht der, der dann gerettet hat. Er hat zuerst diesen Botschafter gebracht. Und dann fängt eine Beziehungsgeschichte an. Und die geht sehr ans Herz. Da lesen wir in Vers 11: Der Engel des Herrn, jetzt kam der Engel des Herrn, kam nach Ophra und setzte sich unter eine Terebinte auf dem Grundstück, das Joasch gehörte, einem Mann aus der Sippe Abiezer. Joaschs Sohn Gideon drosch gerade Weizen in einer Kelter und um das Getreide vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Wir müssen uns das so vorstellen: Die haben wahrscheinlich nicht zu Hause gewohnt, sondern sich versteckt irgendwo in Unterschlüpfen. Und sie sind dann auf die Felder gegangen, nach unten ins Tal, und haben versucht, ihre Ernte doch noch einzubringen, bevor die Midianiter kommen und das alles kaputt machen. Und wenn sie dann was geerntet hatten, dann mussten sie es verstecken, weil die Midianiter kamen und auch die anderen Beduinenstämme und raubten das alles und nahmen das einfach mit. Sie nahmen mit, was sie kriegen konnten. So, es war eine Zeit der Unterdrückung, der Repressalien, der man war immer in Unruhe. Es war eine bedrückende, eine wirklich bedrückende Zeit. Und dieser Gideon, ein junger Mann, der in seinem Vaterhaus arbeitete, übrigens Gideon bedeutet Baumfäller, der brachte also das Getreide vor den Feinden in Sicherheit. Und ich kann mir vorstellen, das war auch so eine Situation, wo man sich schon dran gewöhnt hatte und man lebte nun einmal mit Einschränkung und Beraubung. Und da heißt in Vers 12, da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte, der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Ist das nicht fantastisch? Gott sieht in Gideon, dass er ein starker Kämpfer ist. Konnte man ja jetzt nicht irgendwie, er hat ja einfach gedroschen. Ich meine, war noch nicht so ganz klar, ob er wirklich tapfer ist, ob er wirklich kühn ist, ob er stark ist. Und er sagt auch, der Herr steht dir bei. Das ist kein Wunsch. Das ist nicht so ein Segen, den er über ihm ausspricht, sondern es ist eine Feststellung. Der Herr steht dir bei. Interessant ist auch, dass der Gideon das Kompliment offensichtlich überhört, dass er ein starker Kämpfer ist und dass er eigentlich mit einer Herzensfrage, die so ganz tief aus seinem Innern kommt, reagiert. Da heißt in Vers 13, Gideon erwiderte, ach mein Herr, wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht's uns dann so schlecht? Wo sind all die Wunder, von denen unsere Eltern uns erzählt haben? Sie sagen, der Herr habe uns aus Ägypten befreit. Aber was ist jetzt? Er hat uns verlassen und den Midianitern ausgeliefert. Offensichtlich kennt Gideon ja Gott nicht wirklich. Aber er weiß von seinen Vorfahren, da muss es mal Wunder gegeben haben. Da war mal irgendwas ganz Besonderes. Aber jetzt ist nichts mehr davon übrig. Und er stellt eigentlich die berechtigte Frage, wo ist dieser Gott jetzt? Was ist schiefgelaufen? Wenn Gott uns wirklich segnet, wenn er wirklich für uns ist, warum läuft das so? Und jetzt heißt es in Vers 14, der Herr sah Gideon an und sagte, ich gebe dir einen Auftrag, geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Du hast die Kraft dazu. Jetzt wendet sich Gott dem Gideon richtig zu. Er sieht ihn an. Das wird hier betont. Der Gideon hat Gottes volle Aufmerksamkeit. Und ich habe darüber nachgedacht, was ist in so einem Gespräch, was geschieht da, wenn jemand sich dem anderen so ganz zuwendet auf das, was derjenige gesagt hat. Und ich glaube, dass Gott es gefallen hat, dass der Gideon aus aufrichtigem Herzen seine tiefste Frage stellt. Wo ist dieser Gott, von dem unsere Eltern uns erzählt haben? Und dann gibt er ihm einen Auftrag. Und das ist, denke ich, etwas, was wir wirklich auf uns übertragen können. Wenn wir von Gott einen Auftrag bekommen, dann gibt er uns auch die Befähigung, dann gibt er uns die Legitimation, dann wissen wir können gehen, wir können diesen Auftrag ausführen. Und wenn wir weiterlesen, dann stellen wir auch fest, dass Gideon beides dringend brauchte. Und auch wir brauchen nicht nur die Legitimation für das, was wir als Jünger Jesu tun, sondern wir brauchen auch die Befähigung. Ohne das geht es nicht. Wenn wir gegen böse Mächte aufstehen, wenn wir gegen die Finsternis widerstehen, wenn wir gegen Sünde aufstehen, wir brauchen Befähigung von Gott und die bekommen wir durch diesen Auftrag. Wenn Gott sagt, mach das, dann haben wir diese Befähigung und auch die Berechtigung. In Vers 15 lesen wir weiter, aber wie soll ich Israel denn retten, rief Gideon. Meine Sippe ist die kleinste in Manasse und ich bin der jüngste in unserer Familie. Der Herr versprach, ich helfe dir. Du wirst die Midianiter schlagen, als hättest du es nur mit einem einzigen Mann zu tun. Halleluja. Der Gideon hatte so überhaupt keine gute Voraussetzung. Der hatte nichts Brauchbares vorzuweisen, um ein Held zu sein. Gott sagt einfach nur zu ihm, ich helfe dir. Hey, das ist mehr als genug. Wenn Gott uns hilft, reicht es aus. In Vers 17 heißt es dann, Gideon entgegnete, ich habe das nicht verdient, dass du mich anhörst. Aber wenn du willst, dann gib mir bitte ein Zeichen, dass du Gott bist, der jetzt mit mir spricht. So, jetzt hat Gott die ungeteilte Aufmerksamkeit von Gideon. Gideon möchte zwar auf Nummer sicher gehen, aber er ist jetzt auch ganz hellhörig. Wenn das Gottes Stimme ist, das muss ich wissen. Da möchte ich jetzt sicher sein. Aber er hat auch dieses Wesen kein Risiko. Ja, ich möchte nicht irgendwie, er hat nicht dieses starke Selbstbewusstsein, dass er sagt, ja, dann mache ich das, da habe ich schon immer drauf gewartet, dass Gott mir einen Auftrag gibt und überhaupt. Das hat er nicht. Er ist dann eher vorsichtiger. Das merken wir dann im Weiterlesen noch. Und er hat eine demütige, gelinde Wesensart. Er sagt, ich habe es eigentlich gar nicht verdient, dass du mich anhörst, wenn du wirklich Gott bist. Wow. Ich denke, wir können viel lernen aus diesem Charakter. In Vers 18 heißt es dann, da sagt Gideon, ich möchte dir eine Gabe holen. Bitte geh nicht weg, bis ich wiederkomme. Der Herr antwortete, ich bleibe, bis du zurück bist. Vers 19, Gideon ging ins Haus, nahm gut 10 Kilo Mehl und backte ungesäuerte Brote. Danach schlachtete er einen jungen Ziegenbock und bereitete ihn zu. Das Fleisch legte er in einen Korb und die Brühe goss er in einen Topf. Nun brachte er das Essen hinaus zur Terebinte und bot es dem Engel an. Also er hatte eine erstaunlich große Menge Essen zubereitet für einen Mann. Das macht eigentlich nur einer, der schon ahnt und eigentlich schon glaubt, dass da mehr als ein Mann Gast ist. Und außerdem ist es eine ganz erstaunliche Handlung, dass er so viel Mehl locker macht für dieses Treffen, obwohl sie bangen müssen für jedes Kilo Getreide. Ja? Sie müssen es verstecken vor den Feinden. Und da, ja, er schöpft da richtig aus dem Vollen. Er hat richtig was anzubieten. Ein großes, fast schon ein Festmahl, 10 Kilo Mehl. Und ich denke, da keimt in ihm eine Hoffnung auf. Er will es genau wissen und er bittet um ein Zeichen. Und er will es wirklich wissen. In Vers 20 lesen wir dann, der Engel sagt zu ihm, nimm das Fleisch und das Brot und leg es auf den Felsen hier. Die Brühe gieße aus. Und Gideon gehorcht. Ich meine, ist auch komisch, ne? Macht man sich Mühe und macht so ein Essen und hat so eine feine Brühe und dann sagt er, gieße es aus. Aber eben. Der Engel des Herrn streckte seinen Stab aus und berührte damit das Fleisch und das Brot, da kam Feuer aus dem Felsen und verzehrte das Essen. Zugleich verschwand der Engel. Wir wissen ja, dass der Fels Christus ist. Und er hat das Essen angenommen als Opfergabe. In dem Moment, als das Feuer aus dem Felsen die Speise verzehrte, verschwand der Engel. Er war der Fels, der Gideons Opfer annahm, Gott selbst. Und in Vers 22 lesen wir, nun hatte Gideon keinen Zweifel mehr. Er rief, Herr, ich muss sterben, denn ich habe deinen Engel mit eigenen Augen gesehen. Da sprach der Herr zu ihm, hab keine Angst, du wirst nicht sterben. Ich schenke dir Glück und Frieden. Gideon baute einen Altar und gab ihm den Namen, der Herr ist Friede. Er steht bis heute bei Ophra, der Stadt der Abiesriter. Er war dem Friedefürst begegnet und diese Begegnung hat ihn verändert. Es ist ja so, dass die Glaubensväter so im Alten Testament immer wieder, wenn sie Gott begegneten, ihm einen Altar bauten und ihm den Namen, dem Altar dann den Namen, dem Ort den Namen gaben, einen Namen Gottes, der ihnen dort begegnet ist. Und ihm ist der Gott des Friedens begegnet, dem Gideon. Ich habe einfach, als ich das so las, Stück für Stück gesehen, wie Gott sich an das Herz von Gideon eigentlich ranmacht und ihn anspricht und ihm begegnet und ihm immer mehr von ihm offenbart und ihm zeigt, dass er für ihn ist, dass er mit ihm ist. Und dass er ihn berufen hat und dass er ihm einen Auftrag gibt. Und er hat ihn regelrecht gecoacht in eine Position, in der er wirklich nicht war. Aber das geht noch weiter. Vers 25. In der folgenden Nacht sprach der Herr zu Gideon. Nimm den 7-jährigen Stier deines Vaters, das 2. Tier aus seiner Herde. Reiß den Altar Baals nieder, der deinem Vater gehört, und hau die Götterstatue der Aschera um, die dort steht. Dann bau für mich, den Herrn, deinen Gott, einen Altar an der höchsten Stelle eurer Bergfestung. Schichte das Holz der Statue darauf und bring den Stier als Brandopfer dar. Also Gott kann jetzt reden zu Gideon und Gideon ist so weit, dass er das alles auch tut, was Gott sagt. Er fragt nicht mehr, er handelt. Der erste Handlungsschritt betraf nicht die Feinde, sondern das eigene Vaterhaus. Und da geht es darum, Ordnung zu schaffen. Wir können daraus lernen. Das ist ein geistliches Prinzip, dass wenn wir merken, es ist Kampf angesagt, geistlicher Kampf, dann fängt es bei mir und fängt in meiner Familie an. Bevor ich über irgendwelchen Städten gebiete, den Dämonen zu verschwinden, muss ich erstmal Klarheit schaffen in meinem eigenen Haus. Und wenn da Umkehr und wenn da Reinigung stattfindet, dann werde ich einen Stand haben, eine Standfestigkeit. Und dann wird da wird Rückendeckung sein, ja. Das ist eine ganz andere Situation, als wenn hinter mir die Kompromisse lauern und immer noch die Anfeindungen aus der eigenen Familie so groß sind, dass ich gar nicht freigesetzt bin. Der Gideon tut, was Gott sagt. Vers 27. Gideon nahm 10 seiner Knechte mit und führte aus, was der Herr ihm befohlen hatte. Er tat es jedoch nicht am Tag, sondern in der Nacht, weil er Angst vor der Familie seines Vaters und vor den Männern der Stadt hatte. Also Gideon ist nicht der Held von Natur, der jetzt sagt, okay, jetzt geht's los hier, sondern er gehorcht Gott, aber er tat's heimlich. Er wusste, dass er an das Eigentum seines Vaters geht. Er wusste, dass dieser Altar des Baal einen hohen Stellenwert im Volk hatte, in dieser Stadt hatte. Und er wusste, dass kann Schwierigkeiten geben. Und so war es dann auch. Vers 28, am frühen Morgen entdeckten die Bewohner der Stadt, dass der Altar Baals niedergerissen, die Statue der Aschera umgehauen war. Sie sahen auch den neuen Altar, auf dem Gideon den Stier geopfert hatte. Wer hat das getan? Fragten sie einander. Man forschte nach und fand schließlich heraus, Gideon, der Sohn Joaschs, war es. Da forderten die Männer der Stadt von Joasch, liefere uns deinen Sohn aus, er muss sterben, denn er hat den Altar Baals niedergerissen und die Götterstatuen umgehauen. Was dann passierte, das ist verblüffend und zeigt, dass Gott das Herz der Menschen besser kennt als jeder andere. Der Vater Gideons hielt zu seinem Sohn und schützte ihn, obwohl der sein Eigentum vernichtet hat. Das werden wir jetzt gleich hören. Joasch antwortete den Versammelten, Vers 31, wollt ihr etwa Baal verteidigen? Wollt ihr ihn retten? Wer für Baal kämpft, wird noch in dieser Nacht getötet. Wenn Baal wirklich ein Gott ist, dann soll er sich doch selbst dafür rächen, dass sein Altar zerstört worden ist. Weil Gideon den Altar Baals niedergerissen hatte, nannte man ihn von da an Jerubbaal. Das heißt, Baal soll sich an ihm rächen. Ja, die erste Schlacht war also geschlagen. Der Gideon hatte das gewagt, Gott zu gehorchen in so einer heiklen Geschichte. Und sein Vater, ja, man muss davon ausgehen, dass ihn das Verhalten seines Sohnes beeindruckt hat, dass er sich vielleicht wieder bekehrt hat zu seinem Gott. Und er hat nicht, er hat sich zu seinem Sohn gestellt in dieser Sache. Und das zeigt, dass sein Herz eigentlich nicht glücklich war. Er war der Besitzer dieses Baal-Altars und dieser Statue. Aber ich denke, ja, er hat in dem Fall eine gute Entscheidung getroffen. Und zwar hatten sie den Gideon jetzt verflucht. Sie haben gesagt, Baal soll sich an ihm rächen. Aber es passierte nichts. Da gab es keinen Baal, der sich an ihn gerecht hat. Dieser Fluch traf nie ein. Das hat dem Gideon sicherlich auch gezeigt, okay, ich bin auf dem richtigen Weg, ich gehe mit Gott und er hilft mir. Die Türen öffnen sich und er ist mutiger geworden. Inzwischen hatten sich die Midianiter und weitere feindliche Verbündete in Aufstellung gebracht und waren herangerückt zum erneuten Kampf. Und es war ein erschreckend großes Heerlager. In Vers 36, von auch noch Kapitel 6, da geht es dann weiter. Gideon betete, bitte gib mir ein Zeichen, dass du Israel wirklich durch mich befreien willst, wie du es angekündigt hast. Also wieder Gideon, ne? Er möchte einfach sicher sein. Dann, ich lege frisch geschorene Wolle auf den Dreschplatz, lass doch morgen früh die Wolle vom Tau nass sein, den Boden ringsum aber trocken, dann weiß ich, dass du Israel durch mich retten möchtest, wie du es gesagt hast. Was Gideon erbeten hatte, geschah. Als er am nächsten Morgen früh aufgestanden war, presste er den Tau aus der Wolle, das Wasser füllte eine ganze Schale. Da sagte Gideon zu Gott: Sei nicht zornig, wenn ich dich noch einmal um etwas bitte. Ich möchte es nur noch dies eine Mal mit der Wolle versuchen. Also wirklich, es muss schon sicher sein, ja. Er wusste, ohne Gott hat er keine Chance. Lass sie trocken bleiben und den ganzen Boden nass vom Tau sein. In der folgenden Nacht erhörte Gott wieder sein Gebet. Die Wolle allein blieb trocken und auf dem Boden ringsum lag Tau. Also an diesem sicher sein wollen hat sich bei Gideon nichts geändert und das ist auch okay so. Und doch, er hat Demut, aber er wird immer kühner. Und er ist tatsächlich entschlossen, diesen Weg zu gehen. Gott gibt ihm geduldig alle diese Zeichen, die er braucht, damit er wirklich ein starker Kämpfer werden kann. In Kapitel 7, Vers 1 lesen wir weiter: In aller Frühe führte Gideon, den man auch Jerubbaal nannte, eben dieser Fluch, sein Heer zur Quelle Harod. Dort schlugen sie ihr Lager auf. Nördlich von ihnen im Tal lagerten die Midianiter am Fuß des Hügels More. Der Herr sprach zu Gideon: Du hast zu viele Soldaten. Diesem großen Heer will ich nicht den Sieg über die Midianiter schenken. Sonst werden die Israeliten mir gegenüber prahlen: Wir haben uns aus eigener Kraft befreit. Ruf deshalb im Lager aus, dass alle, die Angst haben, umkehren sollen. So verkleinerte Gideon sein Heer. 22.000 Mann machten kehrt und nur 10.000 blieben zurück. Doch der Herr sagte zu Gideon: Es sind immer noch zu viele. Führ sie zur Quelle hinab. Ich will dort selbst noch einmal auswählen. Ich werde dir sagen, wer mit dir ziehen soll und wer nicht. Gideon, Vers 5, ging mit den Männern an die Quelle. Der Herr befahl ihm, alle, die das Wasser mit der Hand schöpfen und es dann auflecken wie ein Hund, stell auf die eine Seite. Auf die andere Seite lass alle gehen, die sich zum Trinken hingekniet haben. 300 Mann führten das Wasser mit der Hand zum Mund, alle anderen knieten zum Trinken nieder. Da sprach der Herr zu Gideon: Durch die 300 Männer, die das Wasser aus der Hand getrunken haben, werde ich Israel befreien und die Midianiter in deine Gewalt geben. Alle anderen sollen nach Hause gehen. Gideon entließ die Männer und behielt nur die 300 bei sich. Sie übernahmen die Vorräte und die Signalhörner, die Schofarhörner der anderen. All dies geschah oberhalb der Talebene, in der die Midianiter lagerten. So, hier passiert wirklich eine Ausweitung des Glaubens. Es ist wie ein Test. Und ich glaube, dass wir das auch immer wieder erleben. Die Dinge verändern sich und es scheint, als würde alles schwieriger und noch schwieriger und noch schwieriger. Und Gott sagt ganz klar, warum. Er möchte nicht, dass wir durch unser Vermögen etwas ausrichten und hinterher sagen: Ich habe das gut gemacht, ich habe es geschafft. Er möchte unser Helfer sein. Und je unmöglicher die Situation wird, desto deutlicher wird, dass er für uns ist, auf unserer Seite steht, uns hilft, uns rausholt und Wege und Lösungen hat. Das Herz von Gideon hat sich verändert in dieser Zeit. Er wurde erst zu diesem Kämpfer. Er wurde erst zu diesem Held, den Gott schon vorher in ihm gesehen hat. In Vers 9 lesen wir weiter: In der Nacht sprach der Herr zu Gideon: Greif die Midianiter jetzt an, ich gebe ihr Lager in deine Gewalt. Und interessant, was er dann sagt: Wenn du aber Angst hast, dann geh vorher mit deinem Diener Pura hinunter und hör dir an, was sie dort reden. Das wird dir Mut geben, sie anzugreifen. Da ging Gideon mit Pura zum Lager hinab und schlich sich an die bewaffneten Vorposten heran. Die Midianiter, Amalekiter und die vielen Beduinen aus dem Osten hatten sich im Tal ausgebreitet wie ein Heuschreckenschwarm. Ihre Kamele waren so zahlreich wie der Sand am Meer. Gideon kam ganz nah an die feindlichen Soldaten heran und hörte, wie ein Mann zu seinem Kameraden sagte: Ich muss dir was erzählen. Ich habe geträumt, dass ein riesiges Gerstenbrot in unser Lager gerollt ist. Es hat ein Zelt getroffen und umgerissen. Alles flog durcheinander und stürzte zu Boden. Der andere erwiderte: Das kann nur eins bedeuten. Das Schwert des Israeliten Gideon, des Sohnes Joaschs. Gott wird ihm den Sieg über uns Midianiter und unser ganzes Lager schenken. Als Gideon den Traum und die Deutung gehört hatte, warf er sich nieder und betete Gott an. Dann kehrte er ins israelitische Lager zurück und rief: Los, der Herr gibt die Midianiter in eure Gewalt. Diesmal musste der Gideon nicht um ein Zeichen bitten. Gott hat gesagt: Und wenn du Angst hast, mach nichts. Geh runter, ich zeig dir was und dann wirst du Mut haben. Ist Gott nicht wunderbar? Es hat mich so berührt, wie er mit diesem Gideon umgeht. Und der Gideon war kein Besonderer. Er war kein Held. Und Gott hat all das gesehen, was sich in seinem Herzen abspielt. Und er hat ihn ja, Stück für Stück rangeführt an die Wunder, über die er sich dann nicht mehr wundern würde. Er hat mit ihm mächtige Taten tun können, mit 300 Mann ein riesiges, unzählbares Heer geschlagen. Und ab da war Gideon dann nicht mehr der, der Fragen stellte, der nach Zeichen suchte, der Bestätigung brauchte, sondern ab da war er voll und ganz dieser tapfere Kämpfer, dieser starke Held Gottes. Von da ab ergriff er Initiative und wusste: Gott ist mit uns, Gott ist mit mir. Sein Herz hatte Vertrauen in Gott gefunden und das brauchen wir auch. Das ist nicht eine Sache von schönen Worten, sondern das ist ein Wandel, der mit unseren Herzen geschieht. Und es braucht auch Zeit. Wir brauchen diese Zeit, um uns mehr zu wagen und kühner zu werden und das zu tun, was Gott von uns wirklich möchte. Da heißt es in Kapitel 7, Vers 16: Er teilte seine Soldaten in drei Gruppen und gab jedem Mann ein Signalhorn und einen Krug mit einer Fackel darin und sagte: Stellt euch rings um das ganze Heerlager auf, befahl er, und achtet genau auf das, was ich tue. Wenn ich mit meinen Leuten zu den Wachposten komme, blasen wir die Hörner. Sobald ihr das hört, tut ihr das Gleiche und schreit laut: Wir kämpfen für den Herrn und für Gideon. Gideon erreichte mit seinen 100 Mann den Rand des Lagers, als die mittlere Nachtwache begann und die Posten gerade abgelöst worden waren. Da bliesen sie in die Hörner und zerschlugen ihre Krüge. Sofort taten die Männer der beiden anderen Abteilungen das Gleiche. In der rechten Hand hielten sie die Hörner, in der linken die Fackeln und riefen: Wir kämpfen für den Herrn und für Gideon. Dabei blieben sie rings um das Heerlager stehen. Die blieben einfach nur stehen. Die feindlichen Soldaten liefen durcheinander, schrien und versuchten zu entkommen. Während die 300 Israeliten die Hörner bliesen, ließ der Herr überall im Lager Kämpfe unter den Verbündeten ausbrechen und schließlich floh das ganze Heer. Der Gideon war jetzt wirklich bereit und hat auch eine eigene gewisse Kreativität entwickelt. Er war jetzt handlungsfähig, weil er wusste sich total abhängig von Gott mit seinen 300 Mann. Schön ist auch der Schluss dieser Geschichte. Ich kürze das jetzt ab. Richter 8, 22 und 23. Die Israeliten kamen zu Gideon und sagten: Du hast uns von den Midianitern befreit. Du sollst über uns herrschen und nach dir dein Sohn und dein Enkel. Er entgegnete: Ich will nicht über euch herrschen. Und mein Sohn darf es auch nicht tun. Der Herr allein soll euch regieren. Ja, das ist eigentlich ein Werdegang eines Menschen, wie er lernt, Gott alle Ehre zu geben. Der Gott, den er gar nicht kannte. Er hatte nur vom Hörensagen von ihm vernommen, durch seine Eltern. Und wusste, da gab es mal Wunder. Und am Ende war er im Zentrum dieser Wunder, die Gott tut. Und ich denke, Gott will uns so zurüsten. Lass es doch eine solche Zeit sein, in der Gott uns zurüsten darf und uns zu Menschen machen darf, die bereit sind für seine Wunder. Und ja, auch wenn wir keine guten Vorbedingungen haben sollten, wenn keiner von uns aus einer Heldenfamilie kommt, wenn da viel, ja, nicht so schöne Vorgeschichte war. Wenn Gott beruft und wenn Gott beauftragt, dann befähigt er und dann berechtigt er. Amen. Alle Ehre gehört dabei immer ihm. Jesus, ich bete, dass du unsere Herzen jetzt zubereitest, dass wir kühn werden, dass alle Furcht weicht, dass Ängste Stück für Stück verschwinden müssen aus unserem Leben, dass wir dir Raum geben, dir und deinem Handeln, dass du mit uns handeln kannst und wir mitmachen und dir die Ehre dafür geben. Herr, ich möchte wirklich dieses Herz haben, das bereit ist für Wunder, ohne sich noch drüber zu wundern. Danke, dass du der lebendige Gott bist. Danke, dass du der Friedefürst bist. Du bist für uns. Wer könnte gegen uns sein? Amen.